Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie können mich alle hören? Das ist sehr gut. Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur Lesung von Ramona Rabe aus ihrem Werk Das pathologische Leiden der Bella Jolie. Sie hören mich deswegen, weil ich Verleger des Dittrich Verlages bin, Ramona seit langem kenne. Wie das heute so üblich ist, haben wir uns kennengelernt über Facebook und haben dann zusammen gearbeitet. Und ich habe Ramona kennengelernt und kann nur sagen, eine großartige junge Schriftstellerin mit einer ausgezeichneten, extrem spannenden, wie sagt man heute, literarischen DNA. Dabei will ich es belassen. Sie sollen sich selbst davon überzeugen. Sie wird jetzt lesen und ich werde mir mein Wasser nehmen und aus dem Blickfeld verschwinden. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
Ja, schönen guten Tag. Können Sie auch mich alle hören? Ups, das hier mal kurz auf die richtige Höhe einzustellen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich stelle heute meine Novelle vor, Das pathologische Leiden der Bella Jolie. Sie erscheint offiziell heute und damit stelle ich sie auch zum allerersten Mal heute vor. Vorab möchte ich erwähnen, dass die Novelle illustriert ist. Das sind 12 schöne Schwarz-Weiß-Illustrationen von einer britischen Künstlerin namens Ailish Trimble. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so sinnvoll, wenn ich ein Beispiel hochhalte, aber ich möchte Sie herzlich einladen, sich das Buch dann später anzuschauen. Ich stelle mir in dieser Novelle vor, dass es eine fiktive, also Suchterkrankung gibt. Ich stelle mir vor, dass eine junge Frau eine Impulskontrollstörung entwickelt, nämlich dass sie süchtig danach wird, sich selbst zu fotografieren. Der Fachbegriff, den ich mir dann dafür überlegt habe, ist Autokatoptromanie, aber umgangssprachlich wäre es dann eben einfach die Selfie-Sucht. Die 29-jährige Protagonistin Janina Ast, die sich in Social Media Bella Jolie nennt und dort bekannt ist als Selfie-Model und Influencerin, hört nicht mehr auf, sich selbst zu fotografieren, bis sie eines Tages nicht mehr lebt. Der Fall wird zu einer gesellschaftlichen Sensation. Und ich möchte 3 kürzere Ausschnitte daraus vorlesen. Der erste Ausschnitt ist von ihrem Vermieter, der sich Jahrzehnte später daran erinnert, wie er sie aufgefunden hat in der Wohnung. Mittlerweile ist der Vermieter 90 Jahre alt und wie ich mir das vorstelle, wie es so in diesem Alter dann ist, denkt man nochmal über besonders prägende Ereignisse nach. Der Vermieter. Paul. In sich zusammengesunken lehnt die junge Frau auf dem Dielenboden an der Wand, wie ein dünnes Stück Stoff, das eine Weile im Wind getanzt und sich nun endgültig hinabgesenkt hat. Wie eine Marionette, der mitten im Spiel die Fäden abgeschnitten worden sind. Kein Leben pulsiert mehr in ihr, kein Zittern, kein Hauch von einer Haltung. Das Haar ist vor ihr Gesicht gefallen wie ein Vorhang. Es ist honigblond, goldbraun. Strähnig und fettig hängt es von ihrem Gesicht herunter. Schuppen haben sich in ihrem Kopf eingenistet. Er weiß, dass sie schön ist, bevor er ihr Gesicht zu sehen bekommt. Beinahe ist es so, als könne er es ihrem Kopf ansehen oder den blassen Armen, die leblos von den Schultern hängen. Die fragilen Finger, von denen manche noch sanft das Gerät berühren, das sie in der Hand hält. Es ist kein Revolver. Es ist dasselbe Gerät, das auch er vom Schlafengehen zu Rate zieht. Und auch jeden Morgen, um das Wetter zu erfahren und die Nachrichten aus der Nacht. Der Körper, der das Handy im Schoß fürsorglich umschließt, wie eine Mutter ihr Kind, ist spindeldürr. Nichts hält ihn mehr. So erinnert er sich an das erste Mal, als er sie sah. Es war das Beste und somit für ihn das originäre Bild ihrer Statur und ihres Gesichts. Mit den vielen publik gemachten Selbstfotografien von ihr konnte er nichts anfangen. Die abertausenden öffentlichen Fotos. und die wenigen, aber dafür sehr bekannten, welche die Medien immer wieder zeigen würden. Auf Titelbildern ihrer Blätter, als Bilder ihrer Blogbeiträge, als Illustration eines Artikels in einem Schulbuch. Die junge Frau und ihr forschender, fragender Blick in die Kamera, die zu ihrem täglichen Spiegel geworden war. Warum sie genau diese 3, 4 bekannten Fotos immer wieder wählten, war ihm unklar. Es waren Fotos, auf denen sie lächelte. Dabei tat sie das auf den meisten Porträts nicht. Jedes Kind hätte sie auf einem dieser Fotos erkannt, aber auf anderen wäre sie im ersten Moment eine völlig Fremde geblieben. Nur ein anderer von viel zu vielen Menschen. Auf den bekannten Bildern ist sie Bella Jolie. Die Bella Jolie. Die Menschen mögen wohl Wiederholungen. Sie mögen das Wiedererkennen. Es gibt ihnen das Gefühl, über ein Wissen der Abläufe zu verfügen. Dieses Wissen lässt sie glauben, sie hätten der Nichtplanbarkeit des Lebens etwas Unumstößliches entgegenzusetzen. Als könnten sie nicht so schnell überrascht werden. Natürlich ist so ein Foto in der Illustrierten keine Wissenschaft, aber zweifelsohne versuchten sie es zu einer zu machen. Es gibt in dieser medial überfluteten Welt irgendwo noch ein Gespür für eine gemeinsame Heimat im Vertrauten, auch wenn sie aus denselben Posen und Possen besteht. Also immer wieder dieselben Bilder der Bella Jolie. Vor der Ikonografie dahinter graust es ihm. Für ihn war dies das erste Bild. Das leblose Mädchen auf dem verstaubten Fußboden, der erste Eindruck, der sich unwiderruflich in ihn brannte. Leblos, leblos, wunderschön. Ein Dornröschen, das nie auf einen Prinzen gewartet hat. Eine junge Frau eigentlich, so wie sie da lag, eher ein Mädchen. Für immer ein Mädchen. Wie sagt man? Nur Tote bleiben ewig jung. Der Vater hatte angerufen, ganz aufgelöst, ja, man muss schon sagen, hysterisch. Dass man umgehend in dieser Wohnung nachschauen müsse. Hinterhaus, 3. Etage rechts. Sie erinnern sich doch sicher an meine Tochter. Er müsse sofort dahin, dies sei ein Notfall. Er müsse nachsehen, ob die Mieterin in dem Objekt anzutreffen sei. Die Mutter sorge sich so fürchterlich. Das klang nach einem Vorwand zur Relativierung der eigenen Panik. Seit Wochen sei die Tochter verschwunden. Ja, er wisse, dass sie erwachsen sei. Er sei schließlich der Vater. Dies war ein Wort, dessen Wirkmacht er anscheinend nicht ausreichend zur Kenntnis genommen sah. Nein, sie hätten mittlerweile keinen persönlichen Kontakt mehr. Nein, das liege nicht daran, dass es einen Streit gegeben hätte. Das Verhältnis sei sehr innig. Nicht unproblematisch zugegeben, aber innig. Es liege vielmehr daran, dass niemand mehr persönlichen Kontakt zu seiner Tochter habe. Ob er einen Zweitschlüssel habe? Ja, es habe Lebenszeichen gegeben. Die Tochter veröffentliche noch Fotos. Nein, der Account könne nicht gehackt sein. Die Fotos zeigten sie selbst. Vor einiger Zeit noch mehrmals am Tag. Der Schlüssel, hat er keinen Schlüssel? Ihr Gesicht, immer zu ihr Gesicht. Und meistens ein wenig Hintergrund. Aber immer weniger davon. Die Enge des Zooms macht sich breit. Trotzdem ein bisschen Hintergrund. Auch wenn dieser sich in den letzten Wochen nicht verändert hat. Eine weiße Wand, Raufasertapete. Zur Hilfe doch, es muss jemand sofort nachschauen. Nach den Fotos zu urteilen, scheine das Töchterchen die Räumlichkeiten in den letzten Wochen nicht mehr gewechselt zu haben. Mehr wisse man doch auch nicht. Nur so viel. Es war, als habe er als Vater durch die Bilder an ihrem Leben teilhaben können. Und doch war sie zum Geist geworden. Aber immerhin zu einem mitteilsamen, regulär einkehrenden Geist. Aber seit 73 Stunden, seit 73 gab es kein neues Foto mehr. Das war zu lang, viel zu lang. Das war undenkbar. Damit galt Janina Ast als vermisst. Auf sein Klingeln und Klopfen reagierte sie natürlich nicht mehr. Rückblickend wünschte er sich damals, er wäre ihr vorher schon einmal persönlich begegnet oder er wäre überhaupt einmal begegnet. Bei Toten lässt sich wahrscheinlich nicht mehr von Begegnungen sprechen. Er wünschte also, er hätte sie einmal lebendig erlebt, als Persönlichkeit mit Ausstrahlung und Aura. Oder zumindest vorher einmal gesehen, einen Organismus, durch den das Leben pulsiert, mit warmer Haut und charakteristischer Haltung. Dann, findet er, könnte er behaupten, wie es so viele schwer getroffen nach dem Ableben eines Menschen tun, dass er sie gekannt habe. Und dass sie ein wunderbarer Mensch war. Ein wunderbarer Mensch. Viel zu früh von uns gegangen. Welch eine Tragödie. Doch nun, wenn man so darüber nachdenkt, ein bisschen seltsam war sie schon, nicht wahr? Ein bisschen seltsam. Aber er hatte nur zweimal mit ihr telefoniert. Einmal, als sie eine kurze Nachfrage bezüglich der Internetverbindung in der Wohnung hatte, Kabelanschluss oder Wi-Fi, und einmal, als sie den Stromzähler suchte. Ansonsten hatten sie alles auf dem elektronischen Wege geregelt. Die Anfrage, die Zusendung der Unterlagen, Einkommensnachweise, Mietschulden, Freiheitsbescheinigung, Schufa-Auskunft, Personalien, Vertrag und Leistung der Unterschrift, all das. Weil er zu dem Zeitpunkt selbst nicht in der Gegend war, hatte die Schlüsselübergabe eine mit Vollmacht ausgestattete Bekannte für ihn übernommen. Natürlich wusste er nicht, dass Fräulein Ast die Arbeitsstelle als studentische Hilfskraft bereits gekündigt worden war. Ihre Dokumente hatten ihm aber auch keinerlei Anlass zu Misstrauen gegeben oder dazu, irgendwelche Nachforschungen anzustellen. Auf den ersten Blick präsentierte sich ihm, dem Papier nach, ein Foto hatte sie nicht beigelegt, der vertrauenswürdige Durchschnitt unter den überdurchschnittlichen. Recht jung, mit sehr überzeugender elterlicher Bürgschaft, Single, nicht weiter auffällig. Auch sonst hörte er, mit Ausnahme dieser zwei kurzen Telefonate, nichts mehr von ihr. Nein, er hat sie nicht gekannt und weiß nichts über sie. Auskunft kann er nicht geben. Sie war aus dem Süden hergezogen, dabei sollte er sagen, dass alles unterhalb von Jüst für ihn zum Süden zählt, und danach gab es keine Meldung mehr. Von ihr nicht und auch von den Nachbarn nicht. Das befand er für ein gutes Zeichen. Zumindest, das kann man nun sagen, hat diese wohlerzogene junge Frau zu Lebzeiten niemandem jemals Probleme bereitet. Das war der erste Auszug, der Vermieter, Paul Wächter, der sich an sie erinnert. Der Fall ist in meiner Novelle dann auf ein großes journalistisches Interesse gestoßen. Verschiedene Wegbegleiter von Bella Jolie werden befragt und nehmen Stellungnahmen zu diesem Fall ein und ihrer Persönlichkeit, also der Vater, die Mutter, die beste Freundin, die Affäre, aber auch der langjährige Freund. Und so wird der Fall aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und ich würde jetzt gerne die Perspektive, zumindest einen Teil daraus, von Lajos vorstellen, der langjährige Freund von Bella Jolie bzw. Janina Ast. Der Lebensgefährte. Lajos. Allem, was ich jetzt sagen werde, möchte ich voranstellen, dass ich Janina sehr geliebt habe. Sie war die Liebe meines Lebens, daran besteht kein Zweifel, und hätte das Schicksal sie diese Krankheit überstehen lassen, hätte sie mich ihr mehr helfen lassen, dann hätte sie das auch wieder erkannt. Dann wären wir glücklich geworden. Dann hätten wir das Haus im Grünen mit der lila Tür gebaut und einen grauen Pulli-Welpen gehabt. Sie wissen schon, diese Hunde, die aussehen wie grau gewordene Wischmops. Jetzt stellen Sie sich mal so einen kleinen, zappligen, kuscheligen Wischmopp im Schoß vor, zwischen Ihnen und Ihrer Traumfrau. Das ist meine Vorstellung von Glück. So wär's gewesen. Lila Tür, blaue Gardinen, gelbe Tulpen und Pulliwelpen. Und Janina. Natürlich, Janina. Kommen Sie mir jetzt nicht mit diesem Spruch. Ich sehe ihn doch auf Ihrer Stirn leuchten. Der Gedanke in ihrem Hirn brennt sich nahezu durch ihr Inneres hindurch. Ich sehe die Worte sich hinter dem Vorhang aus Haut gegen die Oberfläche ihrer Stirn pressen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Das sind böse Worte. Halten Sie das für einen lustigen Spruch? Einen Kinderreim? Das ist in lässige Banalität getarnte Verbitterung. Ja, es ist wahr. Ich spreche von meinem Träumen in einem Konjunktiv, der niemals mehr durch Realisierung eingeholt werden kann. Der Modus des Konjunktivs ist finit und ist grenzenlos. Eine besiegelte, nie abgeschlossene Sache. Ich habe sie zu Grabe getragen, buchstäblich, den Sarg auf meiner Schulter. Der war schwer, Kirschbaumholz, aber sie war federleicht. Denke ich zumindest, nachdem ich sie noch mal gesehen habe. Sie war so fürchterlich dünn. In meinen Armen hatte ich sie schon lange nicht mehr. Aber worin Sie nur sinnloses Grübeln eines passiven und vielleicht auch depressiven Träumers im Konjunktiv erkennen, das ist für mich ein Trost. Das sollten Sie respektieren. Sie können die Möglichkeiten der Vergangenheit nicht einfach abwiegeln, bloß weil sie vorbei ist. Denn sie ist niemals vorbei. Wenn sie vorbei wäre, was tun dann diese Bilder in meinem Kopf, diese Bilder, die ich jetzt in mir trage? Diese Bilder, sie sind nicht nur Standaufnahmen, sie bewegen sich. Sie haben einen Ton. Ihr Lachen höre ich. Ihr Lachen war hell und klar und laut und gleichzeitig schüchtern, aber nie zurückhaltend. Ich vergöttere dieses Lachen. Dann sag mal einer, dass sie wirklich tot ist. Sie müsste es ja nicht sein. Denn wenn sie mich gelassen hätte, wenn Janina mich, Ich war nur machtlos, weil sie das nicht tat. Ich habe versucht, ihr zu helfen. Ich wäre dazu in der Lage gewesen. Es war ihre Schuld und es waren ihre Lügen. Es war ihre Unwahrheit, die meine Verunmöglichung bedeutete in der Rolle, die ich für sie darstellen wollte. Wie kann man einem Lügner Retter sein? Wenn ihnen jemand beim Notruf die falsche Adresse nennt, dann werden sie zu spät kommen. So ist das nämlich. Wurden Sie schon einmal von einem geliebten Menschen belogen? Von einem geliebten Menschen immer wieder belogen zu werden und trotzdem mit ihm zusammen zu bleiben, das ist wie ein schmerzendes Kapitel der eigenen Lebensgeschichte immer mit einem Semikolon zu unterbrechen und niemals mit einem Punkt. Oder fast nie. Es bedeutet auch, die Geschichte weiter zu erzählen. Janina und ich, das ist eine unendliche Geschichte. Da setzt auch der Tod keinen Punkt. Das war Lajos, der Freund von Janina. Wie gesagt, es kommen auch der Vater, die Mutter, die Affäre, die beste Freundin zu Wort. Und aber eben auch ein Therapeut, oder man sollte eher sagen Pseudotherapeut. Und zwar finden sich dann im zweiten Teil des Bandes, des journalistischen Bandes, der zu diesem Fall formuliert worden ist, auch Therapiemitschriften eines selbsternannten Doktor Florian Kramer, der für seine Forschung ihr Verhalten höchst interessant findet, während sie allerdings meint, kein Problem zu haben. Und jetzt als letzten Ausschnitt würde ich euch gerne einen Auszug aus dieser Therapiesitzung vorlesen. Der Auszug beginnt mit großartigen Worten, sie sind nicht von mir, es beginnt mit einem Rilke-Gedicht. Narziss verging. Von seiner Schönheit hob sich unaufhörlich seines Wesens Nähe, verdichtet wie der Duft vom Heliotrop. Ihm aber war gesetzt, dass er sich sehe. Er liebte, was ihm ausging, wieder ein und war nicht mehr im offenen Wind enthalten und schloss entzückt den Umkreis der Gestalten und hob sich auf und konnte nicht mehr sein. Wissen Sie, wann Rilke das geschrieben hat? Florian Kramer antwortet wahrheitsgemäß, nein. 1913, erklärt die Patientin. Das ist von 1913 in Paris verfasst. Mehr sagt sie nicht, es soll für sich stehen. Wissen Sie, was ich sehe? Sagen Sie es mir. Einen wissbegierigen jungen Mann, der vorzüglich daran trainiert ist, Empathie zu zeigen, sich im Grunde jedoch nur aus rein egozentrischen Gründen um seine Wissenschaft schert. Zwar freundlich, doch fast gönnerhaft, fährt sie fort. Ich wünsche Ihnen zahlreiche Ehrungen und Publikationen. Ich möchte übrigens nicht namentlich genannt werden in Ihren Schriften, aber das hatten wir bereits, nicht wahr? Ich kann Ihnen heute auch sagen, wie ich genannt werden möchte. Bella Jolie. Frau Ast, ich danke Ihnen für Ihre Kooperation. Er muss ein Seufzen unterdrücken. Manchmal findet er sie furchtbar anstrengend. Aber ich bin auch da, weil ich Ihnen, sofern mir das im Laufe der Forschung denn möglich sein wird, helfen möchte. Dr. Freud, wer Hilfe braucht, der hat meist ein Problem. Ich habe kein Problem. Wie die englische Sprache es schön zu fassen weiß, I am totally happy. Gänzlich glücklich. Auch das ist Ihnen nicht neu. Warum können Sie das nicht glauben? Es zuckt etwas in Ihren Fingern. Die Hände liegen ruhig in ihrem Schoß, doch er sieht sie kurz aufflattern, wie eigenständige Wesen, die es nach Entkommen verlangt. Entkommen ist Handlung. Dann legen die Finger sich wieder hin, reglos, wie ein einfacher, nichtiger Teil ihres Körpers. Herrenhirn hat befohlen. Er nickt ernsthaft auf eine Art und Weise, die bedeuten könnte, ich verstehe Ihren Schmerz, erzählen Sie weiter. Er weiß genau, wie es aussieht und wie facettenreich der Ausdruck gedeutet werden kann, denn er hat dieses Nicken an einem sonderbaren Nachmittag, an welchem er seiner eigenen Eitelkeit nicht abgeneigt war, mehrere Stunden vor dem Spiegel geübt. Es kann alternativ auch als ein Übergangsnicken dienen, eine Zustimmung für das eben Gesagte heißen, die genau dieses an die Hand nimmt und auf neues Thementerrain überführt. So tut er es. Wären Sie heute bereit, über Ihre Kindheit zu sprechen? Sie lacht, laut und wiehernd, völlig unpassend zu ihrem eleganten, gestriegelten Erscheinungsbild. Das ist das Geräusch, das sie macht, wenn sie den Eindruck bekommt, dass er zu einem sich selbst allzu sehr bestätigenden Klischee wird. Meine Kindheit, Dr. Freud? Gibt es viele Fotos aus Ihrer Kindheit? Nein. Haben Ihre Eltern nicht viele Fotos von Ihnen gemacht? Nein. Es war damals auch nicht üblich. Verteidigt sie Ihre Eltern, fragt er sich, oder sich selbst? Verteidigt sie das Selbstbild von jemandem, der sich nicht erlaubt anzunehmen, dass es geliebten Menschen, denen sie so gern gefallen wollte, kein Anliegen war, das eigene Kind in Bildern festzuhalten? Oder ist ihre Definition von viele Fotos mittlerweile so weltfremd, dass er in solch vagen Maßangaben gar nicht erst mit ihr sprechen darf? Gibt es, verglichen mit anderen Menschen aus ihrer Generation, tatsächlich nicht viele Fotografien, oder empfinden Sie es persönlich, gemessen an dem aktuellen Fotoreichtum, den Sie angehäuft haben, als wenig? Sagen wir, gab es mehr als 100 Fotos von Ihnen? Nein, es waren wenige. Im Vergleich zu meinen Fotos jetzt sind es im Grunde gar keine. Mehr als 100? Glauben Sie ernsthaft, ich würde so etwas nachzählen? Unbedingt, denkt er. Er sagt, gab oder gibt es Fotos von Ihnen im elterlichen Haus an der Wand? Ach, gewiss, das Übliche. Das Thema behagt der Patientin offenbar nicht. Was heißt das, bohrt er nach. Einschulung, Kommunion, ein Porträt vom Schulfotografen. Verstehe. Nein, giftet sie. Sie verstehen nicht. Ich kompensiere hier nicht eine mangelhafte Demonstration von Elternliebe. Mein Vater hat mich verehrt. Machen Sie es sich nicht so leicht. Damit beleidigen Sie uns beide. Florian Kramer reagiert kaum. Es folgt ein für sie untypisches Schweigen der Affirmation, die in diesem Fall so etwas wie eine betretene Stille darstellt. Wollen Sie jetzt? Flüstert sie. Er schüttelt den Kopf. Wir machen hier noch weiter, bestimmt er. Oh, ruft sie plötzlich aus, und der Ton ist hoch und spitz. Ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt. Sie kramt in ihrer Handtasche und gerät kurzzeitig in einen Zustand einer von leichter Panik angereicherten Aufregung, als sich das gesuchte Gerät nicht sofort finden lässt. Ihr Hintern erhebt sich gar flüchtig vom Sofa, er schwebt eine Handlänge darüber. In einem kurzen Hüpfer setzt sie sich auf, zieht die gesamte Tasche schließlich in bessere Suchposition direkt auf ihren Schoß, setzt sich wieder und hängt mit dem Kopf in suchender Manie darüber. Oh, 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 ruft sie immer wieder und kramt plötzlich von heftiger Nervosität ergriffen. Jede Sekunde, flüstert sie fiebernd. Und ihm ist, als sehe er schon einen Schweißfilm auf Stirn und Schläfe glitzern. Die Wangen werden rosa fleckig und ihre langen, schmalen Finger beginnen unter dem inneren Beben zu zittern. Eine Unruhe, die in parasitenähnlichem Eigenleben durch sie hindurchpeitscht und die Kontrolle über sie zu übernehmen scheint, jagt durch ihren Körper. Vorbei, vorbei, murmeln die verzweifelten Lippen, schließlich ein Ausruf des Triumphs. Ha! Und sie hält das schmale, kompakte Gerät in den Händen. Im Bruchteil einer Sekunde ist die Kamerafunktion aufgerufen. Bella Jolie hält die Kamera eine Armlänge von sich und knipst und lächelt und kokettiert hingebungsvoll mit ihrem schon auf dem Bildschirm wiedergegebenen Selbst. Die Lächerlichkeit dieses Augenblicks nimmt sich dermaßen ernst, dass sie nicht mehr lächerlich ist. Für den Moment ist Florian Kramer inexistent. Er wird zu einer überflüssigen Präsenz inmitten eines intimen, rituellen Augenblicks. Er ist fasziniert. Ja, das. Dankeschön. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Das waren die drei Auszüge, die ich vorstellen wollte. Soweit ich informiert bin, gibt es jetzt hier hinter der roten Wand auch noch Bücher zu erwerben, falls euch die Geschichte interessiert hat. Aber ich werde hier auch noch ein bisschen rumhängen, falls Sie noch Fragen haben. Und ja, falls Sie das möchten, auf Wunsch signiere ich natürlich gern auch. Und ja, ansonsten empfehle ich euch auch noch den Stand des Dittrich Verlags. Ist auch hier gleich in der Halle, G302. Da kann man sich das Buch sonst auch nochmal anschauen und noch viele andere interessante Titel. Und ansonsten danke ich euch fürs Kommen und wünsche euch eine tolle Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.